Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittwochmittag, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon. Ulrike Kadi. Die heutige Sendung trägt den Titel Worte waren ursprünglich Zauber. Das ist ein Zitat, das von Sigmund Freud stammt. Und mit einem solchen Zitat wird sich auch die heutige Sendung beschäftigen. Die heutige Sendung, in der Sabine Schlüter zu Gast ist. Sie hat sich das Zitat von Sigmund Freud genauer angesehen, ein anderes Zitat, das ich Ihnen jetzt noch nicht nennen werde. Und sie hat über dieses Zitat bei den Sigmund Freud Vorlesungen 2010 gesprochen und davon berichtet, wie es ihr mit diesem Zitat ergangen ist. Sabine Schlüter ist Psychoanalytikerin in Ausbildung im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse und arbeitet als Verlagslektorin in Wien. Sie hat Geschichte, Publizistik und, wie sie sagt, ein bisschen Philosophie studiert. Und sie hat mir zunächst etwas aus der Vorgeschichte ihrer Erfahrung mit diesem Zitat erzählt.
Eigentlich bin ich von dem Text überrascht worden. Und zwar, es war so, ein sehr lieber Freund und Kollege von mir, der auch Psychoanalytiker in Ausbildung ist, der Georg Augusta, hat einmal die Idee gehabt, Freud-Zitate zu sammeln und zu kommentieren oder kommentieren zu lassen. Es war als Projekt angedacht unter den Kandidaten des Wiener Arbeitskreises für Psychoanalyse. Und so hat er halt Zitate gesammelt und Leute angesprochen, ob sie einen Kommentar verfassen wollen. Und zwar mit dem Ziel, anhand dieser ja meistens sehr schönen Zitate einen Einblick zu geben in das Freudsche Werk. Also so wie ein kleines Kompendium, wo man auf diese ein bisschen spielerische Art und Weise kennenlernen kann, womit Freud sich beschäftigt, was so die Grundpfeiler der Psychoanalyse sind. Wenn man sich das nämlich anschaut, von den bekannteren Zitaten Freuds, da führen sehr viele Wege zu dieser Disziplin Psychoanalyse. Diese Wissenschaft kann auf diesen Wegen sehr umfassend erkundet werden. Das ist eigentlich überraschend, wie von diesen bekannten Zitaten, wie viele Pfade da abgehen. Er hat eben unter anderem auch mich gefragt, ob ich da etwas dazu schreiben möchte. Man durfte sich dann etwas aussuchen. Und ich habe mir dieses eine Zitat, um das es in meinem Vortrag gegangen ist, habe ich mir genommen. Und eigentlich war es so, dass ich dazu etwas geschrieben habe, einerseits über die Entstehung der Psychoanalyse, weil ja da drin auch vorkommt, dass der Freud die Patienten früher hypnotisiert hat und irgendwann hat er das gelassen. Also so diese Entwicklung von der Hypnose hin, wo er dann draufgekommen ist, dass es das gar nicht braucht, bis zur freien Assoziation. Und die Symbolisierung, die steckt, also die ganze Symbolisierungstheorie ist so angerissen in diesem Zitat. Darüber habe ich ein bisschen geschrieben. Und damit war sozusagen der Pflichtteil erledigt. Und es hat mir aber damals irgendwie keine Ruhe gelassen. Ich habe mir gedacht, warum gefällt mir das so gut? Das ist so eine schöne Stelle. Was ist das eigentlich, was mich diese Empfindung haben lässt, dass das so hübsch ist, so reizvoll. Und dann habe ich mir gedacht, naja, schaue ich mir halt einmal an. Und dann, das meine ich von dem Text überrascht. Ich habe irgendwo angefangen und dann sind mir alle möglichen Dinge aufgefallen, ja, wie sich so eine sinnliche Stimmung ergibt, plötzlich aus diesen Worten und Sätzen. Dann, es hat eins das andere ergeben und ich bin dann auch da gesessen und habe mich gefragt, ob ich noch richtig tick, ja, weil das so, ja, auf einmal hat man das Gefühl, man entdeckt eine Welt, die ganz verborgen ist, die da im manifesten Text nicht vorkommt, aber für die man so viele Hinweise findet und es sind immer mehr geworden. Also ich konnte dann gar nicht mehr aufhören. Ich war sehr überrascht von dieser Fülle, die da auf einmal die mir da eingefallen ist und habe mich eben gefragt, ob ich jetzt angefangen habe zu spinnen und was für einen Wert das eigentlich hat, weil das ja so wahnsinnig individuell ist und so nicht abgesichert durch irgendwelche Hypothesen. Ja, und ich habe diesen Text dann in der Arbeitsgruppe Psychoanalyse und Geschichte an der Uni Wien gebracht und diskutiert. Das ist eine Arbeitsgruppe, bei der ich jetzt, glaube ich, schon seit fast 5 Jahren dabei bin. Die wird geleitet von der Eveline List, die am Institut für Geschichte arbeitet. Und dieser Text ist in dieser Arbeitsgruppe sehr freundlich aufgenommen worden und also auch mit viel Verständnis von den Kollegen und Kolleginnen kommentiert. Und es sind nicht wenige Gedanken drin, die eigentlich von den Kollegen stammen. Also zum Beispiel dieser schöne versteckte Trikolon, Schweigen, Schwätzen, Schwitzen, das habe gar nicht ich entdeckt, das hat mein Kollege, der Martin Gasteiner, gefunden. Das finde ich ja ganz großartig, dass in diesem Satz, wenn man sich das näher anschaut, dass dann drunter so eine formale rhetorische Figur sich dann auffinden lässt, die im Manifest jetzt gar nicht zu beobachten ist. Ja, und so ist dieser Text dann irgendwie ein bisschen runder geworden und dann habe ich mich noch ein bisschen versucht, theoretisch zu beschäftigen mit dem, was Freud sagt über die Sprache oder über das Dichten und das war es eigentlich auch schon. Und dann habe ich mich einfach getraut. So.
Der Text macht uns mit einer Seite von Freud bekannt, für die er nicht als erstes bekannt ist, nämlich mit seiner literarischen Seite. Mhm.
Ja, eben Freud ist in erster Linie als Wissenschaftler, als Psychoanalytiker bekannt, aber also sein Werk ist von einer literarischen Qualität, die nicht zu unterschätzen ist. Also es hat auch viele seiner Zeitgenossen, Thomas Mann zum Beispiel, oder auch der Stefan Zweig, der seine Grabrede, glaube ich, war das, gehalten hat, die haben ihn sehr geschätzt als Literaten oder ihn sozusagen als einen ihresgleichen angesehen. Er hat sogar im Jahr 1930 für diese literarische Qualität, also wohlgemerkt für die literarische, nicht für die wissenschaftliche Qualität seines Werks, ist er geehrt worden. Das war, glaube ich, die einzige bürgerliche Ehrung in Deutschland, die er bekommen hat. Im Jahr 1930 hat er den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt bekommen, der 3 Jahre davor gestiftet worden ist. Den hat der Stefan George bekommen, dann der Albert Schweitzer, dann noch ein weniger Bekannter und dann im Jahr 1930 der Sigmund Freud. Und das war eine der wenigen Ehrungen, die ihn wirklich gefreut haben. Er war ja Ehrungen gegenüber eher skeptisch eingestellt, auch zu diesen Geburtstagsfesten, die man für ihn veranstaltet hat. Das war ihm nie ganz geheuer und ihm war immer diese Ambivalenz so deutlich, mit der man Ehrungen vornimmt. Aber darüber hat er sich wirklich gefreut. Er hat einen sehr netten Brief bekommen von demjenigen, der da verantwortlich zeichnete dafür, dass er vorgeschlagen wurde und dann auch genommen wurde, wobei, glaube ich, die Abstimmung eher knapp war. Sozusagen diese Ehrung hat er auch für die harmlosere Seite bekommen. Es gibt auch viele Arbeiten, die sich beschäftigen mit seinem Stil, mit Freud als Schriftsteller, Freud als Stilist. Diese stilistische Begabung Freuds hat sich ja schon recht früh gezeigt. Und zwar gibt es da eine auch ganz amüsante Briefstelle. Und zwar schreibt Freud kurz nach seiner Matura im Juni 1873 an seinen Jugendfreund Emil Fluss. Ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, das heißt, es wird nicht ganz Wort für Wort korrekt sein, aber ungefähr geht das so. Lieber Freund, Ihre Neugierde über die Matura zu hören, muss sich mit kalten Speisen bescheiden, weil sie zu spät nach geschehener Mahlzeit kommt. Die deutsche Arbeit war ein hochsittliches Thema über die Vorlieben bei der Wahl des Berufes, und ich schrieb ungefähr dasselbe hin, was ich letzte Woche an Sie geschrieben habe, ohne dass Sie mir dafür ein ausgezeichnet bescheinigt hätten. Mein Professor sagte mir darüber hinaus, und er ist der erste Mensch, der sich untersteht, mir so etwas zu sagen, dass ich hätte, was Herder so schön einen idiotischen Stil nennt. Das ist ein Stil, der zugleich korrekt und charakteristisch ist. Ich habe mich über die unglaubliche Tatsache gebührlich verwundert und versäume es nicht, das freudige Ereignis so weit als möglich zu verschicken. An Sie zum Beispiel, der Sie wohl auch noch nicht gemerkt haben, dass Sie mit einem deutschen Stilisten Briefe tauschen. Nun aber rate ich Ihnen, als Freund, nicht als Interessent, bewahren Sie auf, binden Sie zusammen, hüten Sie wohl, man kann nicht wissen. Man könnte vielleicht, wenn man das ein bisschen durchleuchten will, so ein paar Kennzeichen von seinem Stil aufgreifen. Er schreibt ja an und für sich sehr sinnennah. Also er vermeidet abstrakte Wendungen, wenn es geht. Er verwendet hat einen Wortschatz, der so aus dem Sinnlichen stammt. Was zur Folge hat, dass der Leser emotional sehr hineingezogen wird und sehr mitgenommen wird. Und das ist auch etwas, was man vielleicht unterschätzt, wenn man sein Werk liest, nämlich man hat so das Gefühl, also man liest Freud und ich kann mich erinnern, eine Kollegin aus dem Studium hat gesagt, der erklärt einem das alles so schön. Und dann versucht man es zu verstehen systematisch und dann kommt man drauf, ja, aber da ist eigentlich ein Bruch und da geht es sich eigentlich nicht aus und da und da. Und was da passiert ist, dass man, glaube ich, dieser geschliffenen und so literarisch so vollkommenen Sprache, diesem Sprachduktus aufsitzt, der eine Einheitlichkeit suggeriert, die das Werk, wenn man es jetzt auf den wissenschaftlichen Gehalt hin prüft, gar nicht hat. Was jetzt kein negatives Qualitätsmerkmal ist, aber es verführt, also die Sprache, diese wie er den Leser mitnimmt, er rückt ja auch immer so an den Leser heran und spricht den Leser direkt an oder das macht er schon öfter in seinen Texten, dass er sagt, also wir wollen jetzt untersuchen und dann geht er sozusagen mit dem Leser Seite an Seite und schaut sich mit ihm etwas an, zerlegt vor seinen Augen, vor den Augen des Lesers einen Gedanken, fügt ihn wieder zusammen. Also er ist sehr an diesem fiktiven Partner orientiert. Und das ist sehr angenehm und sehr zieht einen sehr rein beim Lesen, aber es lässt einen mitunter vergessen oder es führt einen so drüber über die Brüche, die in seinem Werk sind oder in seinen Theorien, in seinen Gedanken vorhanden sind.
Wobei ja auch zu überlegen ist, ob nicht seine Entdeckung des Unbewussten als solches eine ist, die auf einen Bruch hinweist, also dass im Zentrum seiner Entdeckung eigentlich etwas steht, was ein Bruch im Selbstverständnis erzeugt und dadurch diese Spannung zu einem in sich runden und irgendwie manchmal fast majestätisch geschlossenen Text also besonders stark spürbar ist.
Ja, ja. Also es bildet sich auch in seinen, also genau das, was du jetzt ansprichst, ist, es bildet sich in seinen Texten so oft das ab, worüber er schreibt. Genau dieser Bruch, den das Unbewusste darstellt, weil man es ja nicht, wenn wir vom Unbewussten reden, bewusst, da hat man es ja schon verfehlt. Mhm. Dieser Bruch, der dem Unbewussten innewohnt, der bildet sich da ab.
Thank you.
deinem Text sind sehr körperliche Erfahrungen, evoziert, möchte ich sagen. Und das ist ja eigentlich etwas, was nicht in erster Linie mit der Psychoanalyse verbunden wird. Psychoanalyse ist ein Terrain, von dem die meisten wissen, dass es mit Sprechen und nur mit Sprechen zu tun hat.
Ja, das ist auch tatsächlich etwas ganz Zentrales. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, und davon handelt ja mein Text, wie sehr die Sprache imstande ist, sinnliche Eindrücke im Menschen hervorzubringen. Freud sagt ja auch irgendwo, Worte waren ursprünglich Zauber. So wie ich mir dieses Zitat angeschaut habe, was man daran so gut beobachten kann, vielleicht so, ist, wie das Unbewusste arbeitet. Und zwar in einer, ich habe das Gefühl, in einer recht unmittelbaren Weise. Also, man liest so einen Satz, von dem man sich denkt, der ist so schön. Oder, also zumindest mein Zugang war das. Ja, ich habe mir überlegt, warum gefällt mir das so? Und wenn man sich dann anschaut, wie dieser Eindruck zustande kommt, trifft man auf einen ganzen Haufen von Bedeutungen und Bedeutungsanklängen und Assoziationen, die offenbar im Unbewussten vorhanden sein müssen, weil sonst würde das nicht funktionieren. Also irgendwo muss ja dieser Eindruck herkommen, dass dieser Text so hübsch ist oder dass man etwas so reizend dran findet. Und offenbar ist es so, dass da, während man diese Worte liest oder diese Zeilen liest, dass da in dieser Geschwindigkeit, die dem Unbewussten halt eigen ist, und in dieser Menge, die ihm eigen ist, dass da eine Fülle von Assoziationen angeregt wird. Und die bekommt man nicht, also die kriegt man nicht bewusst mit. Was man bewusst mitkriegt, ist die Wirkung dieser Assoziationen, und das macht dieses Gefühl von, das muss ja nicht unbedingt Schönheit sein, das ist dieses Gefühl, das man dabei hat. Während man sich an diesem Gefühl, an diesem ästhetischen Gefühl zum Beispiel orientiert oder während man es in Erinnerung behält, kann man sich hintasten zu diesen Assoziationen, wie sie dann konkret ausschauen. Es ist sicher bei jedem anders, aber es gibt auch, nachdem wir alle Teil der westlichen Kultur irgendwie sind oder der deutschsprachigen, deckt sich auch vieles. Und ich finde das eben so faszinierend, dass man da so deutlich sehen kann, wie diese Masse von Assoziationen in so Sekundenbruchteilen auftauchen und ihre Wirkung entfalten. Und spürbar wird es als dieser Eindruck, ach, das hat er schön gesagt, oder ach, das ist unheimlich. Das geht ja auch, nicht? Oder ach, da schwingt etwas mit. Ja, oft liest man etwas oder hört man etwas, wo man sich denkt, ah, was war da? Da schwingt etwas mit. Und das sind so Mengen an Assoziationen, die eben geweckt werden und die man sich, wenn man sie dann auseinanderdröseln will, halt lang und breit anschauen muss. Ja, was mir halt daran gefällt, ist, dass man auf diese Art und Weise so unmittelbar sehen kann, wie das Unbewusste arbeitet. Weil wenn man zum Beispiel einen Traum hat, zu dem man assoziiert und dann eine Deutung bekommt oder sich selber eine Deutung macht, dann ist es viel leichter, sich dann davon zu distanzieren und zu sagen, ja, aber das muss ja alles gar nicht stimmen. Während man, wenn man einen Text liest, sich an diesem Gefühl, an diesem bewussten Gefühl orientieren kann, das man hat, und von dort kommt man dann zu diesen vielen Assoziationen. Das finde ich halt ja, spannend.
Das heißt, der Körper wäre da fast so etwas wie ein Fundament, das Sicherheit gibt, dass das stimmt, was man liest.
Soweit es irgendwie Sicherheit gibt, könnte man das vielleicht so sagen, ja.
Das ist ein Text, der bei einer Tagung vorgetragen worden ist, da saßen die Zuhörer. Hast du eine bestimmte Vorstellung, wie die Radiohörerinnen und Hörer diesem Text besonders gut folgen können?
Also ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob man sitzt oder steht oder liegt. Bei mir ist es immer so, wenn ich Radio höre, tue ich irgendetwas daneben und bin dann mitunter von dem, was da gesprochen wird, so in Anspruch genommen, dass ich dann aufpassen muss, wenn ich zum Beispiel koche, dass ich nicht, mich nicht die Finger schneide oder irgendeinen Quatsch mache. Ich glaube, einfach zuhören. Im ersten Teil, der ist ja, da braucht man wahrscheinlich mehr Konzentration, weil es da ein bisschen geht um die theoretischen Voraussetzungen. Im zweiten Teil, glaube ich, muss man einfach nur. Ich glaube, da ist das Zuhören noch nicht so schwer.
Das kann ich bestätigen. Das Zitat, das du gewählt hast, handelt von Verdacht. Der französische Philosoph Ricoeur hat einmal die Psychoanalyse zusammen, übrigens mit dem Marxismus, einer Metaphysik des Verdachts zugeordnet und ihr damit irgendwie vorgeworfen, dass sie misstrauisch, detektivisch, kriminalistisch unterwegs ist. Hat deine Vorstellung von Psychoanalyse viel mit diesem Verdacht zu tun?
Also ich glaube, eines ist da schon, ein wichtiger Punkt ist da schon dabei. Der Carlo Ginzburg hat von der Psychoanalyse gesprochen als von einer Indizienwissenschaft. In diesem Aufsatz entwickelt der Ginzburg den Gedanken oder stellt er zunächst einmal fest, dass es im 19. Jahrhundert so eine, man könnte es kriminalistisch nennen, so eine kriminalistische Wendung gegeben hat, aber ich glaube, das trifft es nicht ganz, sondern also da hat man zum Beispiel die Technik des Fingerabdrucks, ist man da drauf gekommen, oder diese, also die Kriminalistik hat ja auch da tatsächlich einen Aufschwung genommen, oder man hat gelernt herauszufinden, ob das Werk eines Malers wirklich von diesem Maler ist oder von jemand anderem. In diese Reihe reiht sich die Psychoanalyse ein, also die Psychoanalyse als Indizienwissenschaft, dass man das, was zugänglich ist, was der Wahrnehmung zugänglich ist, systematisiert und ordnet und daraus seine Schlüsse zieht auf ein System oder auf eine Struktur, die diese Manifestationen hervorgebracht hat. Also die vielleicht grundlegende Metapher oder die ursprünglichste Situation, die diesem Ansatz zugrunde liegt, ist wahrscheinlich das Spurenlesen, das unsere Vorfahren praktiziert haben oder praktizieren mussten, um zu überleben. Und es gibt ja über diese Kunst des Spurenlesens auch diverse Geschichten und Gleichnisse. Also aus welchen Details jetzt der Fährtenleser sagen kann, da ist ein Kamel gegangen und dieses Kamel schaut so und so aus und ist in diesem und diesem Zustand. Und in dem Sinn ist die Psychoanalyse ja tatsächlich eine Indizienwissenschaft, die aus dem, was sich zeigt, ihre Schlüsse zieht. Ich finde es ein bisschen reduktionistisch eigentlich, das auf die Kriminalistik zu reduzieren, weil das hat eben diesen Anklang von Verdacht und eben Verrat, Verhaftung, Anklage, Gericht, Verteidigung, Prozess, Strafe. Und das ist eigentlich nicht die Haltung, mit der man in der Psychoanalyse an ein seelisches Phänomen herangeht. Freud ist uns ja vor allem als Gründer und bis heute bedeutendster Theoretiker der Psychoanalyse bekannt. Dass seine Leistungen in schriftstellerischer Hinsicht ebenfalls herausragend waren, ist uns zwar nicht fremd, wird im Großen und Ganzen aber doch eher wenig beachtet. Das mag mehrere Gründe haben, unter anderem den, dass Freud diese Begabung nie von der Wissenschaft abgekoppelt hat, sondern immer in den Dienst vor allem der Psychoanalyse gestellt hat. Es wird auch mit dem Eindruck zusammenhängen, dass man der Freudschen Schöpfung der Psychoanalyse etwas wegnehmen würde, betonte man zu sehr das stilistische Element. Also so, als würde damit der Inhalt des von Freud Gesagten zu kurz kommen oder als wäre dieser Inhalt in den Bereich des Fiktiven verschoben, in dem die Geschichten der Schriftsteller nun einmal spielen. Ich glaube aber, dass die Beschäftigung auch und gerade mit Freuds Sprache uns etwas Wertvolles geben kann. Einerseits, weil sie uns so deutlich und so greifbar vor Augen führt, wie das Unbewusste arbeitet, und andererseits, weil uns dadurch sehr persönliche, sehr intime Empfindungen in unserem Verhältnis zu Freud selbst und zur Psychoanalyse fühlbar und denkbar werden können. Ich möchte hier zunächst etwas über Freuds Überlegungen zur Dichtkunst sagen und mir von dort quasi die Voraussetzungen dafür einsammeln, ein Stück Text, nämlich ein Zitat, und zwar eins von Freud selbst, wie ein Stück Traum zu behandeln und zu deuten. Und wenn man sich nun fragt, was das alles mit dem Überthema der Sexualität zu tun hat, dann darf man ganz beruhigt sein. Wir werden uns der Sprache überlassen und dann ganz automatisch dort landen, wo wir hingehören. Denn die deutsche Sprache, das ist jetzt ein Zitat aus Arthur Goldschmidts schönem Buch »Als Freud das Meer sah«, die deutsche Sprache hat im Grunde und von Natur aus nur solche Dinge im Sinn. Freud war also nicht nur stilistisch begabt, er war auch empfänglich für die Nuancen der Sprache, das wissen wir bereits aus der Traumdeutung. Und er war interessiert an dem Phänomen der Dichtkunst, weil er wissen wollte, wie die Wirkungen der Sprache, die die Dichter zu erzeugen wissen, zustande kommen. Unter anderem in der kurzen Arbeit »Der Dichter und das Fantasieren« aus dem Jahr 1908 trägt er einige Überlegungen dazu zusammen und erläutert uns, dass die Tätigkeit des Dichters dem Spiel der Kinder, genauer dem Fantasieren, verwandt ist. Die Geschichten des Dichters nehmen nämlich die versteckten Fantasien und unter Scham geheim gehaltenen Tagträume der Menschen zur Grundlage. Die Inhalte jener Tagträume aber, so Freud, folgen zwei Hauptrichtungen. Es sind entweder ehrgeizige Wünsche, sagt er, welche der Erhöhung der Persönlichkeit dienen, oder erotische. Also mit anderen Worten, es sind fantasierte Wunscherfüllungen. Nun, das Wort Wunscherfüllung kennen wir bei Freud insbesondere aus dem Kontext der Traumdeutung und er weist auch sogleich darauf hin. Nicht ohne anzumerken, dass die Sprache, ich zitiere, in ihrer unübertrefflichen Weisheit der psychoanalytischen Erkenntnis längst vorausgeeilt sei, indem sie diese Fantasien Tagträume getauft hat. Die Verwandtschaft der Tagträume, des Stoffes, aus dem die Geschichten gemacht sind, mit den nächtlichen Träumen liegt also auf der Hand. Soweit Freuds Erkenntnisse in diesem Aufsatz. Aber es wäre nicht Freud, wenn er nicht auch noch auf einige ungelöste Rätsel hinweisen würde. Er schreibt, das andere Problem, mit welchen Mitteln der Dichter bei uns die Affektwirkungen erziele, die er durch seine Schöpfungen hervorruft, haben wir überhaupt noch nicht berührt. Also Tagträume, die so unverhüllt den intimen, persönlichen Stempel ihres Schöpfers tragen, sind nämlich bei anderen Personen für einen Lustgewinn ganz ungeeignet. Der Dichter aber bringt es fertig, seine Fantasien so zu gestalten, dass sie den Leser einladen, in sie einzutauchen, so als stammten ihre Wasser aus dem Meer des je eigenen Unbewussten. Ich zitiere wieder Freud. Wenn der Dichter uns seine Spiele vorspielt oder uns das erzählt, was wir für seine persönlichen Tagträume zu erklären geneigt sind, so empfinden wir hohe, wahrscheinlich aus vielen Quellen zusammenfließende Lust. Wie der Dichter das zustande bringt, so fährt Freud fort, das ist sein eigenstes Geheimnis. In der Technik der Überwindung jener Abstoßung, die gewiss mit den Schranken zu tun hat, welche sich zwischen jedem einzelnen Ich und den anderen erheben, liegt die eigentliche Ars Poetica. Zitat Ende. Und einen letzten Hinweis gibt uns Freud noch, ich zitiere wieder. Zweierlei Mittel dieser Technik können wir erraten. Der Dichter mildert den Charakter des egoistischen Tagträumes durch Abänderungen und Verhüllungen und besticht uns durch rein formalen, das heißt ästhetischen Lustgewinn, den er uns in der Darstellung seiner Fantasien bietet. Man nennt einen solchen Lustgewinn, der uns geboten wird, um mit ihm die Entbindung größerer Lust aus tiefer reichenden psychischen Quellen zu ermöglichen, eine Verlockungsprämie oder eine Vorlust. Ich bin der Meinung, dass alle ästhetische Lust, die uns der Dichter verschafft, den Charakter solcher Vorlust trägt und dass der eigentliche Genuss des Dichtwerkes aus der Befreiung von Spannungen in unserer Seele hervorgeht. Das ist der Stand, bei dem Freud Halt macht. Mehr als 100 Jahre später können wir den Fragen, die ihn hier beschäftigen und die er mit den Lesern teilt, einige Hinweise anfügen und für eine der Quellen, aus denen unsere Lust beim Lesen sich speist, eine Antwort versuchen. Wir werden sehen, wie anschaulich sich jene Verlockungsprämie zeigen lässt, und es mutet seltsam an, dass nicht nur Freuds Methode, sondern auch in einem besonderen Ausmaß seine Sprache es ist, an der sich die Wirkung des Dichters, also ein Teil seines Geheimnisses, besonders deutlich demonstrieren lässt. Es ist fast, als könne man auf eine sehr umfassende Weise um Freud nicht herumkommen, nicht in inhaltlicher und nicht in ästhetischer Hinsicht, wenn man ein psychoanalytisches Rätsel lösen möchte. Ist die Wirkung der Dichter, zu denen ich Freud für diesen Zweck zähle, nun tatsächlich darauf zurückzuführen, dass sie mit dem Stoff arbeiten, aus dem die Träume sind? Dann muss dieser Stoff auch der Deutung zugänglich sein, wobei ich hier aber nicht die inhaltliche Ebene im Sinn habe. Auf dieser Ebene hat Freud selbst viele solche Deutungsbeispiele gegeben, sondern eben die formale Ebene, die der Sprache, eine Mikroebene sozusagen. Es wäre zu untersuchen, mit welchen Assoziationswolken, die innerhalb eines Sprach- und Kulturraumes bestehen, der Text arbeitet, wenn er gewisse Worte und rhetorische Figuren wählt. Übrigens ist dieses Ansinnen gar nicht neu. In den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts hat Wilhelm von Humboldt geschrieben, ich zitiere, die wahre Wichtigkeit des Sprachstudiums liegt in dem Anteil der Sprache an der Bildung der Vorstellungen. Die Sprache gehört aber dem Menschen selbst an. Sie hat und kennt keine andere Quelle als sein Wesen. Wenn man sagt, dass sie auf ihn wirkt, sagt man nur, dass er sich in ihr und nach in immer steigendem Umfang und immer wechselnder Mannigfaltigkeit bewusst wird. Zitat Ende. Als Textbeispiel, an dem ich zeigen möchte, wie so eine unbewusste Fantasie unter der Hand vom Autor zum Leser transportiert wird, habe ich einen Satz von Freud gewählt, der in Analytikerkreisen gern zitiert wird, wenn es darum geht, zu zeigen, dass das Tun und Lassen der Menschen voll ist von Hinweisen auf ihre verdrängten oder auch bewusst zurückgehaltenen Impulse, dass der Verrat aus allen Poren dringt. Im Kontext des davor und danach Gesagten lautet die Stelle. Als ich mir die Aufgabe stellte, das, was die Menschen verstecken, nicht durch den Zwang der Hypnose, sondern aus dem, was sie sagen und zeigen, ans Licht zu bringen, hielt ich die Aufgabe für schwerer, als sie wirklich ist. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wer mit den Lippen schweigt, der schwätzt mit den Fingerspitzen. Aus allen Poren dringt ihm der Verrat. Und darum ist die Aufgabe, das Verborgenste Seelische bewusst zu machen, sehr wohl lösbar. Was sich hier so elegant und ausdrucksvoll liest wie ein Abschnitt aus einem Werk der Weltliteratur, stammt aus dem Bruchstück einer Hysterieanalyse aus 1905. Freud war gerade dabei, seiner widerstrebenden Analysandin, die unter dem Decknamen Dora in die Geschichte der Psychoanalyse einging, die unbewusste Erinnerung an kindliche Masturbation nachzuweisen, als sie eine Symptomhandlung vornahm, die Freuds Deutung stützte. Dora erschien zur Stunde nämlich mit einem Portemonnaie-Täschchen, das sie im Verlauf der Sitzung, offenbar ohne es zu merken, wiederholt öffnete und wieder schloss, nachdem sie einen Finger hineingesteckt hatte. Freud deutete das Täschchen als Symbol für das weibliche Geschlechtsorgan und ihr Spiel als eine pantomimische Mitteilung dessen, was sie damit tun möchte, nämlich onanieren. Nach einer kurzen Erläuterung der Natur von Symptomhandlungen und ihrer Symbolik notierte er, wohl nicht ohne Genugtuung, die gerade vorher zitierten Zeilen. Ich glaube nun, was diese Textstelle in den Rang eines bekannten Zitats erhebt, ist neben der Exaktheit, mit der sie den Geständniszwang des Unbewussten beschreibt, ihre literarische Qualität, ihre Sprachkraft. Es ist so schön gesagt, wie sich das Unbewusste durchsetzt. Das ist so schön gesagt. Prüft man, mit welchen Mitteln Freud hier die Intensität des Ausdrucks erreicht, so zeigen sich Mechanismen, wie sie für die Traumarbeit bzw. für unbewusste Vorgänge an und für sich charakteristisch sind und wie sie von ihm selbst in der Traumdeutung beschrieben wurden. In erster Linie handelt es sich hier um die Verdichtung, die überhaupt kennzeichnend zu sein scheint für literarische Texte. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass man aus dem Begriff Verdichtung durch Weglassen der Vorsilbe jenes Wort erhält, mit dem man das Erschaffen von ästhetischen Texten bezeichnet. Doch nun zu dem Zitat selbst. Freud beginnt zunächst, indem er in seiner Ausdrucksweise Anklänge an eine göttliche Allmacht, nämlich an die griechischen Götter und an das Neue Testament aufnimmt. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, erinnert an das christliche Bibelwort, wer Ohren hat zu hören, der höre, aus dem Markus-Evangelium. Dass Freud hier die Bibel beschwört, mag angesichts seiner Einstellung zur Religion auf den ersten Blick verwundern. Die Wendung lässt sich jedoch als Entsakralisierung verstehen. Also wer Augen und Ohren hat für die Sprache des Unbewussten, erscheint allwissend und allsehend wie Gott. Und umgekehrt ist das, was wie göttliche Allwissenheit aussieht, in Wirklichkeit nur die Fähigkeit, jene Sprache zu verstehen. Der zweite Teil des Satzes wechselt jedoch bereits in die Atmosphäre der antiken Sagenwelt, in der der humanistisch gebildete Freud heimisch war und die in Zitaten und Vergleichen heranzuziehen er liebte. Mit den Sterblichen, die er erwähnt, tauchen natürlich auch die Unsterblichen, wie Zeus und seine Familie genannt werden, in der Vorstellung des Lesers auf. Die Unsterblichen, die auf der Spitze des Olymp thronen und nahezu alles sehen und hören, was die Sterblichen treiben. Einer solchen Stimmung von Triumph und Allwissenheit mag Freud sich vorübergehend überlassen haben, als er Doras Geheimnis aufspürte. Auf jeden Fall vermittelt er dieses Gefühl dem Leser, der eingeladen wird, sich ebenso aufmerksame Augen und Ohren zu fantasieren, wie Freud sie hat, und für eine Weile die gleichen Allmachtsgefühle zu genießen. Es zeigt sich hier im Übrigen eine stilistische Eigenart Freuds, den Leser mittels Identifizierung an sich zu binden. Es ist, als rücke Freud näher an sein Publikum heran, als nehme er den Leser an der Hand, als verlocke er ihn, ihm zu folgen. Komm mit mir, ich zeig dir was, so dass dir Hören und Sehen vergeht. Seinen Höhepunkt erreicht das Zitat aber im nächsten Satz. Durch die vorangegangene Verführung zur Identifikation schon auf ein lustvolles Erleben vorbereitet, empfängt der Leser nun Eindrücke intensiver Sinnlichkeit. Von den Lippen, einem an sich bereits exquisit erotischen Symbol, gleitet der imaginäre Blick zu den Fingern und Fingerspitzen. Sobald diese im Text auftauchen, ist der Rahmen abgesteckt. Es geht um den sinnlichen Körper. Die Fingerspitzen zeichnen seine Konturen nach, tasten ihn ab, wie der Autor kurz zuvor noch nach dem Leser getastet und ihn näher zu sich hergezogen hat. Die Bewegung verläuft dabei zunächst in Richtung sublimierter Erotik. Von den Lippen, die in diesem Kontext tatsächlich eine deutlichere Sprache sprechen, verschiebt sich der Fokus zu den Fingern und Fingerspitzen, in denen sich die sexuelle Symbolik aufs Höchste verfeinert, nahezu verflüchtigt. Schwätzende Fingerspitzen. Etwas Regsames, etwas Flinkes und Flüchtiges haftet ihnen an. Sie gemahnen an mindestens zwei Kulturleistungen, nämlich an das Schreiben, das auch ein schweigendes Schwätzen ist, und an das Musizieren, insbesondere an das Klavierspielen, das die flinke Virtuosität der Finger mit der Flüchtigkeit des Mediums Musik verknüpft. Welchen Weg hat der Trieb hier zurückgelegt? Welches Maß an Ich-Leistung war notwendig, um so viel Fingerspitzengefühl auszubilden? Die tadellosesten Vorstellungen, die ethisch und ästhetisch anspruchsvollsten Bedürfnisse sind es, die in diesen Bildern in den Genuss der Befriedigung kommen. Die Fingerspitzen als Symbol höchster kultureller Entwicklung verankern den Text und die Assoziationen, die sich um ihn ranken, sicher im Reich der Sublimierung. Kaum hörbar, wie der Text, quer zu seinem bisherigen Bemühen, von anderen Empfindungen wispert, die er auf die Spitze treibt. Denn da schwätzt etwas dazwischen. Als wollte das Schwätzen die Behauptung der Fingerspitzen Lügen strafen, dass sie nur Wort und Musik kennen. Das Schwätzen kann nicht innehalten. Im Schwätzen entzieht sich der Text dem Bemühen um Verfeinerung und Anstand, so wie die jungen Mädchen, die ihre Köpfe zusammenstecken. Und worüber schwätzen und kichern sie? Immer wieder dasselbe mit ihnen. Das Schwätzen hat eine seltsame Penetranz. Man kann es nicht eindämmen. Immer wieder schwätzen sie, immer wieder. Und die Sprache plappert es aus, diesen Rhythmus des immer wieder. Frech, wie es nun mal ist, trägt das Schwätzen, das, worum es geht, offenherzig und ungeniert mit sich herum. Wetzen. Aber wir wollen uns nicht verlieren. Wer mit den Lippen schweigt, spricht der Text. Wir könnten uns fragen, warum sagt er das eigentlich so? Wäre es nicht eleganter zu sagen, wessen Lippen schweigen? Aber das Wessen ist schon eine abstrakte Beziehung, so ungreifbar. Freud liebt es, im Anschaulichen zu bleiben, und in dem mit den Lippen, mit den Fingerspitzen, liegen die Glieder, aus denen die Sprache sich aufbaut, ursprünglicher und konkreter vor uns. Die Wiederholung, die dadurch zustande kommt, lässt den Ton eindringlich werden. Aber da ist noch etwas. Wer mit den Lippen? Klingt da nicht so eine gebieterische Gebärde an, eine Erinnerung an das, wer Ohren hat zu hören, und der Anklang an ein Ich aber sage euch? Wir sollen also nicht vergessen, wer es ist, von dem wir uns damit auf die Reise nehmen lassen. Und man sagt ja auch, wie ein junger Gott. Wir werden an dieser Stelle unwillkürlich an den Hinweis erinnert, den Freud selbst uns gegeben hat, was der hauptsächliche Inhalt unserer Fantasien sei. Erotische Wünsche und die Erhöhung der Persönlichkeit. Wir können nun zurückblicken auf diesen Bogen, der sich von den Lippen bis zu den Fingerspitzen vorwärts bewegt. Und doch ist es irgendwie, als wären wir nie vom Fleck gekommen, denn im Schweigen und im Schwätzen, beide durch einen Binnenreim verbunden, verweilt der Text insgeheim noch bei den verheißungsvolleren, der Lust unmittelbarer verbundenen Lippen, wie in einem langen Kuss. Verheißung verspricht das Gegensatzpaar des Schweigens und Schwätzens aber auch auf andere Weise, nämlich indem es in dem sinnlichen Kontext des Zitats noch eine weitere Bedeutung gewinnt. Wer sich verschließt, indem er schweigt und dabei doch schwätzt, der öffnet sich. Und so transportieren diese Worte die reizvolle Vorstellung einer zwar widerstrebenden, doch in Wirklichkeit erregten und willigen Frau. Es ist die Fantasie einer sexuellen Eroberung, die der Leser und die Leserin in den kunstvoll komponierten Zeilen genießen. Unter dieser noch bewusstseinsfähigen Fantasie wiederum liegt eine weitere Vorstellung, die zumeist tief verdrängt, dem Bewusstsein sehr fern liegt. Die Erinnerung an die tatsächlich beobachtete bzw. eher belauschte oder fantasierte Urszene, den Geschlechtsverkehr der Eltern. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieses gemeinsame Tun von Vater und Mutter, die das Kind zumeist mit heftiger Wut bemerkt oder erahnt, und das Ausgeschlossensein, das es dabei so lebhaft empfindet, fügen angesichts der untergründigen Erzählung der Urszene auch der Wahl des Wortes Verrat am Schluss des Zitats einen neuen Aspekt hinzu. Bis hierher entwirft Freud insgesamt also das Bild einer sehr kultivierten Erotik. Es ist eine außerordentlich verdichtete, an Bezügen reiche Darstellung, die dem Betrachter ästhetisches Vergnügen bereitet. Aber ich glaube, sie würde allein nicht hinreichen, um die Sprachkraft zu erklären, die diesen Sätzen innewohnt und so verlockt, sie zu zitieren. Sie entfaltet sich erst dort, wo sich der Charakter der Beschreibung hinter dem Semikolon auf einmal ändert. Denn nun wird die Sinnlichkeit nicht mehr auf eleganten Pfaden erkundet. Eine grobe Szene steht plötzlich vor dem Auge des Lesers. Was da aus allen Poren des menschlichen Körpers dringt, ist ja der für gewöhnlich stark riechende Schweiß. Und der Vorgang, der ihn zutage fördert, das Schwitzen, ist nicht nur deshalb ein so intensives Erlebnis, weil es den ganzen Körper betrifft, sondern auch, weil es demjenigen, der dem Schwitzen eines anderen beiwohnt, über die Unmittelbarkeit des Geruchssinns eine sehr eindringliche Erfahrung verschafft. Die starke Abwehr, die sich im Lauf der Kulturentwicklung dagegen aufgebaut hat, weist ja darauf hin, dass dieser Geruch ursprünglich heftige Erregung ausgelöst haben muss. Eine Szene also, die im Leser ebenfalls starke Reaktionen hervorrufen muss, wird hier beschworen. Leicht zu erraten ist die Herkunft des Schweißes aus der Angst vor Entdeckung. Doch der sinnliche Kontext, der mit der Erwähnung des Schweigens und Schwätzens von Lippen und Fingerspitzen gegeben ist, legt auch Gedanken an die gewisse schweißtreibende Tätigkeit selbst nahe, die der Eroberer da zu veranstalten wünscht. Schweigen, schwätzen, schwitzen. mit viel mehr Treffsicherheit und Witz als das allseits Bekannte, verliebt, verlobt, verheiratet, schildert der im Text verborgene Trikolon den Ablauf einer Verführung. Indem es das dritte Element darstellt, verweist das Schwitzen, das sich in den Binnenreim von Schweigen und Schwätzen einfügt, wieder auf die Dreieckssituation der Urszene. Doch gerade dort, wo Sinnlichkeit und Erregung ihren Höhepunkt erreichen, nimmt der Satz plötzlich eine unerwartete Wendung. Zunächst ist noch alles auf eine Erfüllung ausgerichtet, die immer näher zu rücken scheint. Schwiegen zwei Lippen noch verheißungsvoll, so waren es schon 10 Finger, die sich im Chor dagegen auflehnten und uns die wachsende Erregung fühlen ließen. Nach dem Semikolon jedoch scheint dem Text jedes Maß verloren zu gehen. Die sich öffnenden Poren sind zahllos und fegen alles Begrenzte und Bestimmbare ebenso hinweg wie die Fähigkeit zu ordnen und zu zählen. Und so schickt sich der Satz auf einmal an, alles zu enthüllen. Ganz unverstellt erzählt er. Aus allen Poren dringt ihm der, da wirft er im letzten Moment die Pferde herum. Verrat. Aber für den Leser, in den Bildern der vorausgegangenen Erotik gefangen, ist es zu spät. Seine unbewusste Fantasie ist unaufhaltsam weitergaloppiert. Er hat alles genossen. Aber jetzt besinnen wir uns, ging es denn um Lust? Nein doch. Von komplizierten seelischen Vorgängen war da die Rede, vom Unbewussten und von der Plage, die es bedeutet, es ans Licht zu bringen. Und so hält der Leser, als seine Vorstellungskraft endlich wieder Schritt geht, 2 Trophäen in der Hand. Die heimlich genossene, unter Ästhetik und Metapher versteckte Lust und die Genugtuung, während dieses Treibens ein Stück intellektuelle Arbeit geleistet und etwas über Psychoanalyse erfahren zu haben. Ohne einen Vorstellungskreis von solcher Erotik zu berühren, die dem Leser einen Augenblick lang das Gefühl gibt, ästhetische Form und Symbolisierung zu verlassen, ohne die verborgene Begegnung mit der eigenen Sexualität also, besäße dieses Zitat nicht die Kraft und die Schönheit, die es hat. In der Bewunderung, die wir für den sprachgewaltigen Denker hegen, findet sich dann noch eine Spur jener verborgenen Begegnung, denn die Bewunderung speist sich auch aus der Dankbarkeit für die unverhofft empfangene Lust, auf die wir in diesen Zeilen gestoßen sind und mit der Freud uns in seinen Büchern Seite um Seite beschenkt. Wenn wir ihn verehren, seine Kreativität, sein Denken und vor allem seine schöne Sprache bewundern und wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, wie vielfältig das Repertoire ist, mit dem er uns in seinen Bann zieht, beginnen wir zu ahnen, wie viele zutiefst intime Gefühle und Vorstellungen an unserem Urteil beteiligt sind. So berechtigt dieses letztlich auch sein mag. Es macht fast betroffen, wenn wir einmal mehr und so unvorbereitet darauf stoßen, dass wir zutiefst sexuelle Wesen sind. Dass wir so sehr bereit sind, diese Spannungen in unserer Seele, von denen Freud spricht, jeder Erfahrung entgegenzutragen, in der Hoffnung, sie werden sich lösen. Dass wir so empfänglich sind für Vorgänge, die als Schönheit in unser bewusstes Empfinden gelangen. Schönheit, der wir so gern anheimfallen und der wir uns so unbekümmert hingeben. Das mag einer der Gründe dafür sein, warum unsere Liebesaffären mit Freud mitunter so heftig ausfallen.
Die Sigmund Freud-Vorlesung gibt es seit dem Jahr 2006.
Die haben begonnen mit diesem Jubiläum, dem 150. Geburtstag Freuds im Jahr 2006. Das erste Thema waren die großen Krankengeschichten. Also auch mit Bedacht das Thema so gewählt, dass das ein möglichst breites Publikum anzieht. Also Ziel dieser Vorlesungen ist nicht unbedingt ein interner Fachdiskurs, wo nur Analytiker für Analytiker und innen reden, sondern wo es möglich ist, auch ein größeres Publikum oder einem größeren Publikum ein bisschen zugänglich zu machen, was Psychoanalyse ist. Und da waren die Krankengeschichten, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Es ist dann weitergegangen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mit den großen Kontroversen. Also in erster Linie diese Kontroverse zwischen Anna Freud und Melanie Klein, aber auch Lacan, der ja Freud auf eine eigene Weise interpretiert. Weitergegangen ist es dann im Jahr 2008 mit den großen Konzepten, und also die bedeutende Theoretiker nach Freud, also Jacques Lacan, Wilfried Bion, Winnicott. Und dann im Jahr 2009 erstmals ein inhaltliches Konzept, nämlich das Thema Angst. Und jetzt im Jahr, also heuer im Jahr 2010, ist Sexualität das zweite inhaltliche große Konzept, das da versucht wird zu umreißen. Und es wird nächstes Jahr, im Jahr 2011, weitergehen mit einem zweiten Teil zur Sexualität.
Aber es gibt zu den Sigmund Freud-Vorlesungen eine Buchreihe, die du mit herausgibst.
Ja, ich bin mit Herausgeberin. Also federführend ist die Christine Dirks, die diese Vorlesungen überhaupt ins Leben gerufen hat, die die Idee gehabt hat, die das Konzept gemacht hat. Und gemeinsam geben wir die Tagungsbände heraus, in denen wir versuchen, möglichst vollständig die Vorträge abzudrucken, die gehalten wurden. Es gibt sozusagen zwei gute Gründe, diese Bücher sich näher anzuschauen, nämlich einerseits, wenn man dort war und etwas nachlesen möchte, kann man sie sich nachher anschauen. Wenn man nicht dort war, ist es auch ein Grund, sie sich anzuschauen.
Das waren die philosophischen Brocken. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen der Redaktion Ulrike Kadi. Ach ja, und die Musik war von Franz Schubert, und eigentlich sollten wir auch zu der Musik noch etwas sagen.
Es ist jetzt über Musik schwerer zu sprechen als über den Text, aber mir scheint eben auch das spricht so deutlich und so fühlbar etwas aus. Und das hat bei diesen Schubert-Impromptus meistens irgendein Liebesthema. Kommt mir vor. Also auch, es gibt auch eins, da ist ein Dialog dabei. Oder da hört man halt einen Dialog, eine helle Stimme und eine tiefe Stimme.
Das müsste man aber dann fast kommentieren.
Naja, könnte man. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob man muss. Weil mir vorkommt, das ist schon so sprechend. Ja? Und dann ist man eingestellt von dem Text her auf die Musik. Das ist einen, das springt einen an, habe ich das Gefühl.